Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung und heute gibt es eine Anschlussfolge und zwar an das Gespräch mit Martin Seng vom März. Vielleicht erinnert ihr euch, da ging es um Megastrukturen und der Martin, der hatte schon in der G einen lesenswerten Artikel geschrieben mit der Überschrift Kolossal und wir haben damals gesprochen über die Wirkung von Architektur in Spielen wie Nescensé, Bapti oder auch Nier Automata. Und da ging es darum, welches Spielgefühl diese Titel vermitteln und wie sie das erreichen. Und ganz am Ende dieses Podcasts haben wir die Liminal Spaces angesprochen. Und in diesem Gespräch heute mit Martin soll es gehen um die Backrooms und die Liminal Spaces, aber auch ein wenig um Control Resonant. Hallo Martin.
Hallo, es freut mich, wieder einmal hier im Podcast von Spielvertiefung zu sein. Und ja, freue mich auch ganz besonders, dass es eine Art Anschlusssendung ist, also quasi ein zweiter Teil. Und ja, du hast die Themen ja schon angesprochen.
Und für alle, die Martin jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen, es ist ein freier Digitaljournalist, der unter anderem für die Zeit, die FAZ und die Taz schreibt. Dazu gehören auch Videospiele und Filme und heute gibt es natürlich auch ein paar Worte von Martin zum gleichnamigen Kinofilm. Und da ich mit Martin in der Vergangenheit auch schon über Bioshock gesprochen habe, The Last of Us und Shadow of the Colossus, meine Eingangsfrage, Martin, hast du eigentlich in den letzten Wochen mitbekommen, dass Fumito Ueda sein neues Spiel benannt und vorgestellt hat?
Selbstverständlich. ich glaube, es heißt Gen Atlas.
Richtig.
Und ja, selbstverständlich freue ich mich drauf, wenn so ein Auteur, so ein Ausnahmekünstler wie Ueda wieder was Neues macht. Und gleichzeitig weiß ich noch gar nicht, was mich da erwarten soll. Die ersten Bilder, die ersten Trailer oder der erste Trailer sieht natürlich interessant aus. Aber gleichzeitig bin ich so ein bisschen irritiert, dass es da anscheinend richtige Shooter-Passagen gibt. Und gleichzeitig vertraue ich dem Mann vollkommen. Also was auch immer er macht, ich werde mit großem Interesse dabei sein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dir geht's zumindest mal ähnlich.
Ja, Gen Atlas steht ganz oben auf meiner Wunschliste natürlich, weil ich diesen Mann einfach mag für das, was er so innerhalb der Spielwelten erschaffen hat bisher. Und ich habe das deswegen jetzt auch eingeworfen, weil laut Pressemitteilung geht es in Gen Atlas um einen Planeten voller Ruinen und Geheimnisse sowie ein sich veränderndes Meer. Und da erwacht man als Held ohne Hintergrundwissen, sammelt wohl Reste irgendeines Plans, von dem man noch gar keine Ahnung hat und trifft dann eben auf diesen gigantischen, kolossalen Roboter, mit dem dann wohl auch andere Konstrukte erwachen. Das soll jetzt so ein ganz kleiner, vielleicht etwas erzwungener Übergang sein zu den Liminal Spaces und den Backrooms. Natürlich macht Ueda da keinen Horror in dem Sinne und er hat sich auch nicht inspirieren lassen von irgendeinem Internetphänomen, denn wie wir am Ende unseres letzten Gesprächs schon erläutert haben, sind diese Liminal Spaces ja auch so ein Teil dieser Megastrukturen und dieser digitalen Abenteuerwelten, ne?
Also erstmal finde ich den Übergang gar nicht erzwungen, im Gegenteil sogar. Jetzt wissen wir ja noch nicht wirklich, wie Gen Atlas dann aussieht oder wie es sich wirklich spielen wird. Aber allein diese Beschreibung oder allein der Pressetext, das erinnert mich direkt an den Manga Blame. Über den haben wir ja auch letztes Mal schon gesprochen. Ich meine, den hast du auch generell schon besprochen bei Spielvertiefung. Aber da geht's ja auch um eine, ja, riesige Megastruktur, eine verlassene Welt, nur noch bestehend aus riesigen Rohren und einfach überdimensionalen Industriekomplexen, die man gar nicht mehr sprachlich beschreiben kann. Und in Videospielform habe ich sowas sehr selten erlebt, mit wirklich ganz, ganz wenigen Ausnahmen nur. Da freue ich mich sehr, so eine Welt zu erkunden. Gleichzeitig ist so eine Welt wahrscheinlich dann sehr anders als diese Liminal Spaces, die wir zum Beispiel aus den Backrooms-Spielen kennen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele von diesen Backrooms spielen, da gibt es ja wirklich eine ganze Fülle, du bisher gespielt hast. Weil manche davon sind, glaube ich, sehr bekannt und manche sind so kleine Nischenprodukte.
Also ich habe ein Spiel, das genauso hieß mal, da habe ich mal reingespielt, in Backrooms tatsächlich. Und das hatte zumindest auch diese gelben Räume, da sprechen wir gleich noch drüber. Und ich fand es schlimm langweilig. Mich hat das aber interessiert, weil ich bisschen was gehört hatte, dass das eine eigene Atmosphäre entfalten soll und mich interessiert sowas ja schon, aber es konnte mich nicht wirklich packen. Also auf der Videospielebene würde ich jetzt nicht aus der Hüfte ein Spiel nennen können, das diese Thematik Backrooms für mich so wirklich spannend macht.
Das finde ich erstmal total spannend, weil ich habe generell den Eindruck, bei den Backrooms oder generell bei diesem Überbegriff Liminal Spaces, da scheiden sich die Geister. Zumindest in meiner Wahrnehmung, weil ganz viele Leute sagen, okay, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, das ist ein einschläferndes Gefühl, das berührt mich nicht emotional, es macht mir auch keine Angst. Und da gibt es die Gegenseite, wie man ja auch gerade an diesem extremen finanziellen Erfolg von dem Horrorfilm Backrooms sehen kann, dann gibt es die Gegenseite, die wahnsinnig davon angesprochen wird, die auch einen großen Angstzustand dabei hat. Wie ist es denn mit dem Internet-Meme? Backrooms. Das Ganze hat ja eigentlich mit so einem 4chan-Post 2019 angefangen. Empfindest du irgendeine Art von Unwohlsein bei dem Anblick von diesen Bildern?
Also die Bilder alleine reichen mir tatsächlich nicht. Ich finde das Phänomen trotzdem interessant, aus vielen Gründen, auch aus kulturhistorischen Gründen. Und es gibt Videospiele, die jetzt nicht in dieses Subgenre der Backrooms gehören, die bei mir aber diesen Effekt ausgelöst haben. Vielleicht ganz kurz, was die kulturhistorischen Bezüge angeht. Also Liminal kommt ja aus dem Lateinischen von Limen und bedeutet Schwelle. Und diese Liminal Spaces sind sogenannte Übergangsräume, in denen man meist irgendwelche unheimlichen, unbewohnten Orte sieht. Im Gegensatz zu den Megastrukturen ist hier nicht diese imposante Architektur in erster Linie das Relevante, sondern diese Unendlichkeit der eher begrenzten Räume, ne? Korridore und sowas.
Ich glaube, beides sind irgendwo, wie sagt man im Englischen, Umbrella-Terms. Also man kann bestimmt auch so liminale Räume als eine Art Megastruktur definieren, weil auch wieder da, um die Backrooms als Beispiel zu nehmen, die sind ja quasi unendlich. Zumindest in Spielen oder eben in den popkulturellen Varianten. Und ich kenne diese Definition von Liminal Spaces meist als eine Art Räumlichkeit im Übergang. Das klingt so nach einer Metaebene, aber es ist quasi ein Raum, der dir das Gefühl vermittelt, das ist quasi der Weg von A nach B. Also das ist, dieser Raum vereint das, was war, was quasi zurückliegt, und das, was noch kommt. Also ein sehr abstruses, ein sehr melancholisches Gefühl. Und ich glaube, das kann man zum einen in irgendwelchen Backrooms fühlen, aber auch in Megastrukturen schlicht und einfach, weil man in den meisten Spielen auch nicht weiß, okay, wie sind die entstanden, woher kommen sie, was wird aus ihnen. Also auch da würde ich sagen, ist man in einer Art Übergangszustand oder Schwellenzustand.
In so einer Schwebe, in so einer in so einem Zustand der Desorientierung, den man nicht so ganz packen kann. Das hatten wir ja auch bei den Megastrukturen so ein bisschen beschrieben. Und der Bezug zur Religionsgeschichte oder auch zur Anthropologie ist eben der, dass dort die Liminalität eben auch einen Übergangsritus bezeichnet. Also wenn jemand zum Beispiel irgendeinem Kult beitreten will und dann verschiedene Phasen durchläuft und seinen Status ändert. Und dann gibt es in der Mitte, also er ist nicht mehr ganz der Newcomer, sondern hat schon irgendwelche Dinge vollzogen, irgendetwas getan, befindet sich auf dem Weg dazu, angenommen zu werden. Und diese Phase bezeichnet man auch als sogenannte Schwelle, weil das eigene Ich oder der Charakter, die Identität oder auch die Zeit oder alles um einen herum ist noch nicht so ganz klar strukturiert. Man hat den Schritt noch nicht getan über die Schwelle hinaus und das Ganze nicht abgeschlossen. Das finde ich ganz interessant, dass jetzt so ein, eigentlich so eine Vorstellung, die tief in der Kulturgeschichte verwurzelt ist, jetzt innerhalb der sogenannten Internetkultur plötzlich für so eine Art Subgenre des Horrors sorgt.
Also erstens gebe ich dir da total recht. Es ist eigentlich spannend, dass wir sowas in der Kulturgeschichte nicht erst seit dem Internet haben, sondern dass es eigentlich ein Phänomen ist, was viel weiter zurückreicht. Und offensichtlich gibt es ja sehr viele Definitionen davon, die alle um zumindest ein ähnliches Gefühl herumkreisen. Ich weiß zum Beispiel, dass der der Kunsthistoriker, ich glaube aus Ungarn, Földenyé, den habe ich auch in dem G-Artikel zitiert, der macht dieses liminale Gefühl, um es mal so zu nennen, tatsächlich auch schon in jahrhundertealten Gemälden aus und in Gedichten und sagt dann immer, okay, es ist nicht nur ein melancholisches Gefühl oder ein nostalgisches, was hier versprüht wird, da ist noch etwas mehr, was sehr schwer zu greifen ist, aber offensichtlich trifft es ja einen Nerv und trifft ja auch in ganz vielen Medien Anklang, ob es jetzt Film ist, ob es jetzt Videospiele sind, ob es Literatur ist. Wir haben ja auch letztes Mal über House of Leaves gesprochen. Also dieses Gefühl von irgendeiner Art Architektur, die einen ganz eigenen Nimbus, eine ganz eigene Aura versprüht, die gibt's schon lange. Und in meinen Augen eignen sich Videospiele optimal dafür, weil man die eben aktiv erkunden kann und nicht nur passiv als Leser oder eben als Betrachter von einem Film eingebunden ist. Mhm.
Interessant ist ja, dass in House of Leaves von Daniel Jewski auch das endlose Labyrinth zum einen das Merkmal ist, das man überhaupt nicht greifen kann, das aber versucht wird zu, man versucht es zu kartieren, physikalisch auszumessen, zu greifen, zu packen, aber irgendwie lässt es sich nicht packen und gleichzeitig entsteht dann mit diesem Mangel an, sage ich mal, naturwissenschaftlicher Erkenntnis oder Durchdringung etwas Unheimliches und so ein Gefühl der Machtlosigkeit, was dann vielleicht wieder ein Anknüpfungspunkt ist zu den Megastrukturen, wo sich der Mensch ja seiner eigenen Bedeutungslosigkeit bewusst wird. Aber diese Backrooms oder diese Liminalität mit ihrer Schwelle, die übertreten wird, die sorgen ja dafür, dass man danach in einen Zustand kommt, also man übertritt diese Schwelle und ist dann in irgendeinem unendlichen Raumlabyrinth gefangen, aus dem man eigentlich nicht mehr rauskommt, ne?
Bevor ich darauf eingehe, vielleicht direkt nochmal eine Leseempfehlung für House of Leaves. Wenn Jörg euch das jetzt nicht schon schmackhaft gemacht hat, ein absolut grandioses Buch. Und ja, ich würde dir vollkommen recht geben. Es ist immer dieser Übergang, also so eine Art transitorischer Prozess. Man kommt in eine Art andere Realität, wie auch immer die aussieht. Und gleichzeitig, obwohl in den seltensten Fällen Monster, wie auch immer sie aussehen mögen, in diesem Raum sind, es geht ja immer eine gewisse Gefahr davon aus. Also in manchen von diesen Backrooms oder Liminal Spaces Games, in manchen davon gibt es Monster, aber ich würde sagen, nur in den wenigsten davon. In den meisten Fällen macht es diese Architektur alleine schon aus, also dieses unheimliche Gefühl. Das finde ich persönlich auch angenehmer, weil sobald es ein Monster gibt, habe ich persönlich den Eindruck, dann gibt es immer so einen kathartischen Moment. Aha, jetzt kommt der Jumpscare. Jetzt erschrecke ich mich vor dem Monster, aber nicht mehr vor dieser unheimlichen Welt und diesem schwierig zu greifenden Gefühl. Das hat mir diese Spiele tatsächlich ein bisschen kaputt gemacht, sobald ein Monster auftaucht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, genau so. Also das war das Problem dieser Spiele, dass sie irgendwann dachten, okay, jetzt müssen wir doch irgendwie versuchen, Resident Evil zu sein oder irgendwas anderes. Und dann kam irgendein Monster und dann war diese vielleicht anfängliche Faszination, die man verspürt, alleine aufgrund der, ja, dieser speziellen Ästhetik, die genau das nachzuahmen versucht, was man eben aus dem Internet kennt, also oder über was gesprochen wird, unheimliche labyrinthische Räume, meist Büroräume und sowas in gelber Farbe, die eine Art Zwischenwelt darstellen. Und nicht ohne Grund sind ja diejenigen, die diese Grenzen überschreiten können, nicht nur zwischen der Welt der Lebenden und der Toten, sondern auch in ganz andere Zwischenebenen. Das waren in der Mythologie immer Götter. Also egal, ob bei den Griechen oder Römern, also Hermes zum Beispiel war so ein Gott, nicht nur des Handels und des Diebstahls, sondern der war ja auch ein Bote des Zeus, ein Gott der Straßen, der hatte so diese Fähigkeit. Oder bei den Römern Janus, der wachte auch über die Zeit des Wandels, also zwischen dem neuen Jahr oder dem Beginn des Tages, die es ja auch gibt in allen Religionen, die ja so eine gewisse Schwelle oder eine gewisse Pforte öffnen. Und auch in der nordischen Mythologie, Heimdall, der Sohn Odins, der vor dem Herannahen Ragnaröks warnt und die Regenbogenbrücke bewacht, die ja auch die ist auch so ein Übergangsort. Und im Shintoismus natürlich, nicht zu vergessen, Izanagi, der Schöpfergott, der eben in die Unterwelt hinabsteigt und dann voller Schrecken wieder herausrennt, quasi als er seine Geliebte in schrecklicher Albtraumgestalt sieht und dann den Eingang verschließt. Also selbst diese Gottheiten müssen richtig aufpassen, wenn sie diese Schwelle übertreten, sage ich mal. Aber das zeigt ja auch, dass diese Faszination des Menschen für irgendetwas zwischen der Realität und wer weiß, was auch immer dahinter, die war schon immer da. Und deswegen ist es ja auch gar nicht so, sage ich mal, weit weg, dass das jetzt zu so einem digitalen Horror-Subgenre wird. Und man denke ja auch an Klassiker wie Das Ding auf der Schwelle von H.P. Lovecraft zum Beispiel. Da geht es zwar nicht um Liminal Spaces, aber da ist auch wieder der Begriff der Schwelle, ne?
Also für die Kulturbezüge oder für diese Mythenbezüge bist du natürlich der absolute Experte. Daran habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht, auch nicht an den Shintoismus, aber es passt ja wahnsinnig gut. Auch da ist ja diese Schwelle eine Art Verbindungsstück, also eigentlich eine sehr gute Parallele. Tatsächlich dachte ich an etwas, was nicht ganz so weit zurückliegt, ich glaube, es war 16. Jahrhundert, an die Göttliche Komödie von Dante Alighieri, weil die Mythen, die sich im Internet rund um Backrooms, aber generell auch um diese Liminal Spaces aufgebaut haben, sagen immer, dass es unterschiedliche Levels gibt. Da gibt es keine klare Struktur, das Ganze ist eher so eine Art Mythos, der sich quasi aus dem Internetkollektiv herausgebildet hat, aber der lautet so, dass es eben unterschiedliche Abstufungen gibt und die Backrooms sind nur das erste Level und darunter gibt es noch ganz viele weitere. Und es macht für mich direkt diese Höllenkreise auf, die sich eben nach unten ziehen, bis hin zum letzten. Und auch da, der ganze Höllenkreis, auch wieder ein transitorischer Prozess, bis man am Ende ist. Also ich glaube, dass dieses Internetphänomen auch kulturgeschichtlich durchaus spannend ist, obwohl ich es dann doch ganz bezeichnend finde, dass diese ganze Backrooms-Ästhetik, insbesondere bei den Videospielen, sich eben immer in, ja, Räumen abspielen, die so an Büroräume anmuten, wie man die sich noch aus den 90ern vorgestellt hat. Also langweilige Flure, Neonröhren, Deckenlicht, rechteckiges. Und da frage ich mich schon so, okay, geht es vielleicht auch ein bisschen damit einher, dass die Gen Z, bei der dieser Hype ja mit am größten ist, dass die sich von so einer klassischen Arbeitskultur vielleicht entfernt, aber das mag auch eine sehr gewagte Interpretation sein.
Nee, ich finde, es gibt auch durchaus einige gegenwärtige Bezüge. Also man muss jetzt nicht in die alten Religionen und Mythologien zurück, denn wie du ja schon angedeutet hast, ist dieses Phänomen der Backrooms ja im Internet entstanden und das Internet geht nicht ohne Gaming Culture. Und auch wenn ich das richtig recherchiert hatte, ist es ja so, dass einfach jemand fragte, hey, habt ihr unheimliche Bilder? Und dann haben die Leute sich zusammengesetzt und dann ist etwas entstanden aus diesem Gärprozess, sage ich mal, unheimlicher Bilder.
Exakt.
Und das Ganze wurde gewürzt mit einigen Begriffen aus der sogenannten Gamersprache, die ich eigentlich auch nie benutze in meinen Rezensionen, aber die ich natürlich kenne. Also, dass man dann in diesen unheimlichen Räumen irgendwann irgendwo rein glitscht. Und den Glitch kennen wir natürlich aus der Welt der Spielekritik ganz gut. Ja? Also so ein Grafikfehler, wenn irgendwas schief ist, wenn irgendwas kaputt ist oder so. Und das ist auch mein Bezug, den ich eingangs erwähnte, dass es andere Videospiele gibt, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich diesem Erlebnis eines Backrooms nahe komme. Und zwar zum einen kürzlich vor ein paar Wochen, in Tainted Grail, dem Rollenspiel mit der arthurischen Mythologie, das sich ganz stark an The Elder Scrolls orientiert. Denn da kann man in der Wildnis auch im Gebirge klettern. Also nicht so richtig, sondern man springt hoch und versucht sich festzuhalten und man versucht weiter hochzuspringen. Eigentlich war ich an einer Stelle, wo das gar nicht so wirklich offensichtlich war, aber ich habe versucht, mich da quasi so ein bisschen hochzuspacken. also immer weiter gesprungen. Und dann kam ich an eine Stelle, da habe ich ein Loch im Boden gesehen, in diesem Rollenspiel. Ich konnte durch die Welt gucken, also wie durchs Universum durch. Und dann bin ich durch dieses Avalon durchgefallen. Das kennt man auch von früheren Spielen, als die 3D-Welten erschaffen worden sind, dass man dann auf einmal in so ein Loch fällt. Das war für mich so ein Glitschen und jetzt nicht in einem klassischen Backroom, aber es war auch so ein Gefühl, es war auch so ein bisschen surreal unheimlich.
Also total spannender Bezug. Erstmal nehme ich das Spiel als eine Empfehlung mit, weil das würde ich tatsächlich gern noch spielen. Aber ja, du hast vollkommen recht an Glitches. Habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht. Und du hast vollkommen recht, auf dem originalen 4chan-Board wurde damals schon von Glitches gesprochen. Ich möchte jetzt niemandem empfehlen, auf 4chan zu gehen, aber zumindest bei dieser Liminal Spaces-Sache ist es doch ganz interessant, das mal nachzulesen. Ich fühle mich immer an diese Ästhetik, an diese Liminal Spaces erinnert, wenn der Boden wegglitscht. Also so ähnlich, wie du es gerade erzählt hast, das ist mir zuletzt vor einiger Zeit in Alan Wake 2 passiert, wo ich quasi durch den Boden gefallen bin, obwohl es gar nicht passieren sollte. Und über dir siehst du quasi die modellierte Welt und unter dir nur Leere und gleichzeitig fällst du immer weiter. Oder bei meinem Charakter war das dann der Fall. Du fällst immer weiter und du denkst dir, okay, wo ist das Ende? Wo ist auch das Ende der programmierten Welt? Also auch da wieder so eine Art Übergangsprozess, wenn auch ein seltsamer. Aber ja, an Glitches habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, aber der Bezug passt natürlich hervorragend.
Und ich finde, es gibt auch noch einen anderen wesentlich offensichtlicheren Bezug zur Welt der Videospiele, sogar zu den allerersten Rollenspielen, zu Wizardry und Co. Denn wenn man damals in die Labyrinthe ging, die natürlich viel kleiner waren als das, was man sich heute in den ganzen offenen Welten und so weiter so vorstellen kann, gab es auch Momente, wo man sich, weil man das eben gar nicht wusste, wo man sich befindet, auch verlieren konnte. Und in Wizardry kam ja noch hinzu, dass es keine Automap gab, dass man, wenn man es nicht durch eine Etage schaffte und starb, alles wieder von vorne machen musste. Also man war sehr angespannt, wenn man dieses Labyrinth betreten hat. Und man wusste, da passieren komische, seltsame Dinge. Man war auf alles gefasst. Und das Ganze hatte dadurch auch so einen Horrorcharakter in diesem Labyrinth. Zumal es unsichtbare Geschichten gab und sich auch die Architektur des Labyrinths ändern konnte. Und selbst wenn man den Teleport-Zauberspruch irgendwann hatte und den anwandte, wurde das gar nicht richtig angezeigt, sondern es sah so aus, als wäre man nur einen Schritt nach vorne gegangen. Und wenn man das falsch gemacht hat, also die falschen Koordinaten eingegeben hat für sein Ziel, konnte man mitten in der Wand landen und sofort sterben. Also, was ich damit sagen will, dieses House of Leaves, dieser unheimliche Horror, der von Danielewski beschrieben wird, und da gibt's übrigens auch bei mir in der Schatzkiste einen Artikel dazu, und dieses Urrollenspiel Wizardry, die haben vielleicht auch insofern eine Gemeinsamkeit, als dass das so das Unheimliche und der Horror im Labyrinth einfach auch ist, der uns anlockt.
Also ich glaube, mit Labyrinth triffst du da auch wieder einen hervorragenden Punkt, weil nicht nur die Backrooms, sondern ich würde sagen generell diese Liminal Space Ästhetik, die hat immer etwas Labyrinthartiges. Da könnte man jetzt bestimmt auch wieder einen Bezug zur griechischen Mythologie machen. Aber Labyrinthe sind immer ein zentraler Punkt von diesen Liminal Spaces. Denken wir mal an Stephen King und The Shining. So wahrscheinlich sein größtes Werk. Und die Flure vom Overlook Hotel. Auch das ist sehr nah an der Liminal Spaces Ästhetik. Und auch da das gesamte Overlook Hotel, was für einige Monate bewacht werden muss. Auch das, es ist nur ein Übergangsprozess. Und gleichzeitig haben diese langen, endlosen Flure, egal ob im Buch oder in den Verfilmungen, einen sehr starken Liminal Spaces Vibes. Und machen mir bis heute tatsächlich Angst.
Ja, das ist ein super, super Beispiel. Also Shining, als ich das erste Mal gesehen hatte, da habe ich weiß gar nicht, wie alt ich war, viel zu jung vermutlich. Wow, da hatte ich richtig Albträume. das hat auch so einen Nerv getroffen innerhalb der Psyche, finde ich, innerhalb der Darstellung, der Ästhetik, der eben über die Fratze mit der Axt hinausging, die man so kennt, die sich da durch die Tür hackt, sondern eben als der Junge auf seinem, was kann ich, ob es ein Dreirad war?
Ich glaube, es war ein Dreirad, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins
Feuer. Ja, wenn er da die Flure entlang rollt, und das ist ja auch vielleicht so ein ganz, ganz kleiner Bezug noch zu den Megastrukturen, weil er ist ein ganz kleiner Junge, der ist da unterwegs in einem riesigen Hotelkomplex, auch labyrinthisch. Und die Kamera geht auch auf seine Ebene. Also das ist Das ist schon ein super Beispiel, finde ich, für Liminal Spaces, weil man denkt, hinter jeder Tür kann eben kann er diese Schwelle überschreiten. Oder gleich gibt's einen Gong und dann wird die Schwelle überschritten. Irgendwas Akustisches oder irgendwas passiert. Also das ist schon ein tolles Beispiel. Und es gibt ja auch eines, das ich zum Beispiel aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Da war ich beim Arzt und ich glaube, es war irgendwas mit Polypen oder so. Und ich habe eine örtliche Betäubung bekommen, irgendwas, ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich einen Albtraum gehabt und war in so einer endlosen Halle. Und ich erinnere mich noch genau, ich habe so einen dumpfen Schmerz empfunden und ich habe schwarz-weiße Fliesen gesehen vor mir, endlos, aber in einem riesigen Raum. Und ich musste durch den Raum gehen. Und das war vielleicht irgendwie so ein unbewusster Ausdruck meiner Psyche für das Unheimliche, dass ich mich unsicher gefühlt habe in dieser Phase und dass das vielleicht auch so eine Art von Grenzübergang war, also von dem wachen Bewusstsein über die Betäubung dann wieder zurück. Also sowas verbinde ich auch mit Backrooms und Liminal Spaces, Krankheitserfahrung.
Das klingt so, als ob das eine Szene direkt aus irgendeinem Spiel wäre. Kann ich mir so direkt vorstellen, dass es irgendein Spiel als Abschnitt hat. Aber tatsächlich könnte man es auch als auch da wieder Krankheit als einen Übergang sehen, weil das Ganze ist ein Prozess zum Gesundwerden. Aber auch da, vielleicht ist die Interpretation etwas zu gewagt.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir reden ja jetzt über ein sogenanntes Internetphänomen, das viele tolle Bezüge hat und das auch aus sich selbst heraus zu so einem Mythos geworden ist, der ja auch verfilmt worden ist, nicht ohne Grund. Also da sprechen wir gleich drüber. Trotzdem sind da schon so einige Dinge konstant, sage ich mal, wo man jetzt denken könnte, hey, das hat einen tieferen Hintergrund, aber manches ist eben auch einfach nur zufällig. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, natürlich, warum da Gelb immer auftaucht als Farbe der Räume, sowohl in manchen Videospielen als auch, glaube ich, so als Aufmacherfarbe des Kinofilms, ne?
Ja, Gelb oder Ockergelb, Senfgelb, wie auch immer man es beschreiben möchte, ist da wahnsinnig präsent. Zum einen auf diesem originalen Fortran-Bild, aber jetzt auch im Film, im gleichnamigen. Und tatsächlich ist das Filmplakat, da muss ich Props geben an A24, das Produktionsstudio, das Filmplakat ist schlicht und einfach nur die Tapete. Und daraus hat sich ein kleiner Hype entwickelt, weil IKEA bietet zum Beispiel jetzt diese Tapete an zum daheim selber tapezieren und hat damit erstaunlichen Erfolg.
Ja, viel Spaß, dann braucht man vermutlich nicht mehr viel Gras oder Alkohol, um in seine Zwischenwelten zu kommen. Aber wie, du hast ja gesagt, am Anfang wurde ja ein Bild geteilt.
Exakt, exakt.
Und auf diesem Bild sieht man eben die dominante Farbe Gelb und man sieht so einen Raum oder Räume sind zu erkennen. Und jetzt ist es halt so, ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Hat die Symbolik irgendeine Bedeutung? Und habe da natürlich gewühlt, weil ich habe ja kürzlich Saros vorgestellt und das beruht natürlich oder hat viele Bezüge zum König in Gelb. Da sind wir wieder bei Horrorkurzgeschichten und zwar jenen von Robert Chambers. Und bei ihm steht die Farbe eben für Wahnsinn, Verfall und auch den kosmischen Schrecken. Jetzt darf man das nicht überbewerten, denn in anderen Kulturen, zum Beispiel bei den Chinesen, ist die Gelb die Farbe der Königlichkeit und so weiter. Natürlich ist Gelb auch die Sonne letztlich. Aber innerhalb der Horrorliteratur hat dann der König in Gelb so eine dominante Rolle eingenommen, dass man diese Farbe eben auch eher mit diesem Unheimlichen verbindet. Und jetzt ist es aber so, dass dieses Bild, was geteilt worden ist im Internet, mit diesen gelben Räumen, ja, dass das ursprünglich von einem Kamerafehler stammt. Denn eigentlich war das Originalbild nicht gelb, sondern cremig weiß. Und da hat man sich einfach, und da habe ich quasi jetzt nach einem Bezug gesucht, für den es einfach keinen Grund zur Veranlassung gab.
Also manchmal ist der Zufall auch einfach, ja, entscheidend und setzt die Ästhetik. Aber ich würde dir trotzdem recht geben, was den so eurozentristisch gesehen den Bezug zu Gelb angeht und was Wahnsinn und Verfall angeht. Weil ich hatte mich auch gefragt, warum denn ausgerechnet dieses Gelb mit so einem sehr markanten Stich? Ich kann es nicht als ein Blumengelb bezeichnen oder sowas, sondern eher ein etwas dunkleres. Und habe mich eben auch auf die Suche gemacht und bin da auch bei der Horrorliteratur gelandet. Und da gibt es ein frühes feministisches Werk, es müsste Ende 19. Jahrhundert sein, nämlich The Yellow Wallpaper von Charlotte Gilman, wo es eben auch darum geht, okay, eine Frau verliert ihren Verstand, weil sie in einem Raum mit gelber Tapete eingeschlossen ist und wird eben darüber wahnsinnig, wo ich mir dachte, okay, spannender Bezug, hier ist wieder im Mittelpunkt der Geschichte, nicht nur wegen dem Titel, eine gelbe Tapete. Also selbst wenn es nur ein Kamerafehler war, es passt in gewisse Erzählungen. Ob es der gelbe König ist oder Yellow Wallpaper, da gibt es ja offensichtlich sehr viele Bezüge, die man herstellen kann.
Ja, es wurde durch die Literatur letztlich auch zu so einem Symbol für den unerklärlichen Horror auch, weil den König in Gelb kann man ja auch nicht packen, richtig? Darauf will ich jetzt nicht so eingehen. Aber er ist selbst eher ein unheimliches Phänomen als ein klassisches Monster. Der dann, je nachdem, ob er dann in Warhammer auftaucht oder irgendwie bei George R. R. Martin oder auch bei True Detective, der dann immer, je nachdem, in welche Richtung man gehen will, anders befüllt wird mit einer gewissen, manchmal mit einer gewissen Körperlichkeit oder mit einem Schrecken. Von daher passt diese Farbe natürlich hervorragend zu den Backrooms als rein symbolisch, selbst wenn das Ganze vielleicht eher zufällig entstanden ist, ist es trotzdem interessant. Und hinzu kommen ja auch, und das ist das, was du vorhin angemerkt hast, den Gegenwartsbezug, immer grelle Neonlichter, so eine Art verlassene Büro- oder Ausstellungs- oder Messeumgebung, keine Ahnung. Und das hat mich wiederum erinnert an die TV-Serie Severance. Da gelingt es der Regie, finde ich, auch in einigen Folgen, innerhalb dieses Bürokomplexes dieses Phänomen oder dieses Gefühl des Zwischenraums zu erzeugen. Da sind natürlich jetzt alle Wände weiß, aber das passt auch ganz gut, denn weiß ist eigentlich in China zum Beispiel, ist weiß eigentlich das Unheimliche, das, was Pech bringt. Deswegen sind da, glaube ich, auch alle Casinos und Glücksspielhallen sind weiß gestrichen, damit die Menschen, die da eben spielen, möglichst Pech haben. Von daher passt in Severance, also das wäre jetzt auch noch so eine, sage ich mal, so ein Zufall gewesen, wenn jetzt auch in Severance noch alles einen Gelbstich gehabt hätte, aber da war alles weiß. Aber dann kommen wir doch mal zu dem passenden Film, zu den Backrooms, der nämlich genauso heiß und den du dir angeschaut hast.
Genau, das war einer der Gründe, warum wir uns jetzt halt auch nochmal zusammengesetzt haben, aber nicht der entscheidende. Und der Film hängt quasi mit allem sehr eng zusammen, was wir gerade besprochen haben. Er basiert auf diesem Internet-Trend. Er nimmt auch dieses Bild, was es eben 2019 gab, ganz klar als einen Ausgangspunkt. Das Bild selbst wird auch zitiert. Und nach 2019, über die Zeit der Pandemie, gab es eben eine unfassbar erfolgreiche Webserie auf YouTube. Die heißt auch schlicht und einfach nur The Backrooms, wo es eben darum geht, dass ein sehr junger YouTuber, Kane Parsons, die Räumlichkeiten quasi mit CGI animiert hat und so eine kleine Geschichte darin erzählt. Und dieser sehr junge YouTuber wurde dann mit 19 Jahren und einem Budget von 10 Millionen tatsächlich auf den Regiesessel gesetzt. Und es hieß, okay, du darfst den Horrorfilm The Backrooms machen. Und der bricht gerade wirklich Rekorde, was sein Boxoffice angeht. Ich finde es sehr spannend, wie der Film die Internet Legende aufgreift. Das Ganze ist ja fast schon so eine Art Creepypasta, so eine Art Lagerfeuergeschichte aus dem Internet. Und was der Film besonders clever macht, er versetzt das Geschehen in ja eine Möbelhandlung. Also ein Möbelgeschäft, wie wir es kennen, nicht so schön dekoriert wie IKEA, sondern große, endlose Räume. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich immer etwas seltsam, wenn ich in so einem älteren Möbelhaus bin, weil es ein ganz weirdes, bizarres Gefühl ist, wo ich mich direkt an diese Liminal Spaces erinnert fühle. Und das vereint der Film eben natürlich auch mit Charakteren und klassischer Dramaturgie. Das Drehbuch ist jetzt nichts Grandioses, aber allein schon wegen der Ästhetik kann ich sagen, dass ich den Film durchaus empfehle.
Und da hast du eine Rezension geschrieben, ne?
Genau, da habe ich eine Rezension für die FAZ geschrieben und bin da auch auf eine Art Spurensuche gegangen. Also, was sind die Hintergründe von diesen Backrooms? Woher kommen sie? Warum ist diese Ästhetik überhaupt so unfassbar erfolgreich, besonders jetzt in der Gen Z? Und er konnte dabei auch erfreulicherweise House of Leaves erwähnen.
Ah, und ich gehe mal davon aus, dass du den Film dann empfohlen hast.
Ich würde sagen, ich habe ihn eingeschränkt empfohlen. Also ich würde schon sagen, dass er sehenswert ist. Allein schon wegen der Tatsache, dass da jemand aus der Gen Z ein Internetthema angemessen auf die Leinwand bringt. Also wenn wir uns mal so an frühere Creepypasta-Sachen erinnern, Slenderman und sowas, wo die Internetgeschichte das Spiel hervorgebracht hat und es dann eine Verfilmung dazu gab, das war eine absolute Katastrophe. Und hier würde ich sagen, dass jemand aus dieser Generation das wirklich sehr angemessen auf die Leinwand gebracht hat. Mit spannenden Ideen, mit optisch starken Einfällen. Was mir nicht so gefällt, ist das Drehbuch. Das ist eine sehr, ja, ich möchte sagen, sehr klassische Dramaturgie mit einem, ja, obligatorischen Finale, was dann eine Flucht durch dieses labyrinthartige Backrooms-Konstrukt ist. Es gibt eine Art offenes Ende, ohne da zu viel vorwegnehmen zu wollen. Aber unterm Strich kann ich den Film doch empfehlen, alleine schon, weil er eine Internetästhetik in meinen Augen wirklich zum allerersten Mal gut auf die Leinwand.
Mhm. Um deine Frage von vorhin zu beantworten, ich war noch nie in so einem unheimlichen Möbelhaus. Wir konnten uns meist nur Ikea leisten und das war alles andere als unheimlich. Aber was diese Gen Z angeht, das sind ja all die, die geboren sind zwischen 1995 und 2012, also die sogenannten Digital Natives, all die, die wie selbstverständlich aufgewachsen sind mit dem Smartphone und natürlich mit Computerspielen und Konsolenspielen und allem Möglichen. Und bei denen ist es so, dass solche Begriffe wie etwas glitscht oder zoomt ineinander, die sind natürlich gang und gäbe. Und von daher ist dieses Subgenre des Horrors auch ein bisschen Ausdruck dieser, ist es natürlich jetzt keine Jugendkultur, aber dieser, vielleicht auch dieser Generationskultur. Und du hast vorhin, oder wir haben die Büroräume angesprochen und du hattest, glaube ich, angemerkt, zeigt sich da vielleicht so eine gewisse Abneigung gegenüber der Arbeitsrealität oder irgendwie sowas, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau, das ist jetzt eine Interpretation meinerseits, die mag man auch als zu weit hergeholt nehmen. Gleichzeitig haben wir ja in Severance auch eine ähnliche Ästhetik und auch Severance geht eben sehr stark auf eine, ich würde sagen, sehr toxische Arbeitskultur ein. Es ist kein klassisches Horrormonster, was wir in diesen Liminal Spaces antreffen. Wir sehen keinen Freddy oder Jason oder irgendwelche alte Horrorfiguren, wie man sie kennt, sondern man hat es mit was sehr Abstraktem zu tun. Und gleichzeitig sind es eben Räume, die man kennt, wie zum Beispiel abgegriffene Büroräume, wo ich mir denke, okay, warum schießt sich denn die Gen Z ausgerechnet auf Büroräume ein? Ist es, ja, dieser transitorische Prozess, man arbeitet nur und kommt nicht an den gewünschten Punkt, irgendein Aufstiegsversprechen kann nicht mehr eingelöst werden, man befindet sich sein Leben lang nur in einem diffusen Raum, weil man sich die Miete kaum mehr leisten kann oder sonstiges. Aber wie gesagt, das ist nur eine Interpretation meinerseits. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger drüber nachdenken.
Ja, aber ich finde, du hast da schon einen Punkt, denn der Horror des Arbeitsalltags, dieses Robotens innerhalb von Büros, und das sind natürlich die Umgebungen für die meisten dieser Generation, die da irgendwie arbeiten, der hat da schon was mit zu tun. Denn auch wenn es um toxische Arbeitsatmosphären geht, ist das ja etwas, was du nicht als Monster greifen kannst, sondern was manchmal so eine Stimmung ausmacht, eine Atmosphäre. Du kommst morgens zur Arbeit, gehst den Flur hoch, gehst in dein Büro, setzt dich hin. Du spürst da irgendwas, du schaust dich um, du bekommst bestimmte Blicke oder eben gar keine Blicke. Dann gibt's die Meetings, du musst die ganze Zeit durch diese Korridore laden. Und ich hatte ein Gefühl der Kälte und Befremdung, auch tatsächlich, als wir mit 4Players, wann war es, 2006, umgezogen sind von irgendeinem Outback Münchens nach Hamburg in die Zentrale von Freenet.
Das nenne ich mal einen Umzug von München nach Hamburg.
Genau. Und wir waren da in München, war das so ein ganz kleines, eigentlich ein kleines Bürogebäude, ne? Man kannte sich und so weiter. Und dann sind wir nach Hamburg und auf einmal öffnen sich die Korridore und da gibt's tatsächlich auch Fahrstuhl, verschiedene Etagen mit Abteilungen, die dann irgendwie für Internet, Digitales, schlag mich tot, eine Redaktion gab's auch, zu tun haben. Und du bist in so einer kleinen Parzelle da mit deinen Leuten, mit deiner Spieleredaktion. Und du lernst dann mit der Zeit immer mehr von den anderen Abteilungen kennen. So ein bisschen wie in Severance. Aber du hast irgendwie auch das Gefühl, wenn du jetzt zwei Etagen zu hoch fährst und dann falsch abbiegst, dass du dich mal kurz verlaufen kannst. Und da gab es eben auch Korridore, wo man das Gefühl hatte, die führen ins Nichts, weil bei Freenet waren so verschiedene Türme auch verbunden. Und da hatte ich ganz unbewusst manchmal auch so ein komisches Gefühl. Und das wird dann noch dann verstärkt, wenn du innerhalb, glaube ich, deines Arbeitsalltags, innerhalb der Räume dann eben auch diesen alltäglichen, ja, Wahnsinn, vielleicht sogar auch die alltägliche Verderbnis mitbekommst, die ja auch in solchen Firmen spürbar ist. Auf der charakterlichen Ebene, auf der Management-Ebene hat man manchmal das Gefühl, hier sind zwar keine offiziellen Monster, aber irgendwie in den Köpfen der Leute geht es durchaus monströs zu.
Oh Gott, da gibt es jetzt so viele Anknüpfungspunkte. Jetzt kenne ich zwar nicht diese Räumlichkeiten, wo du mal gearbeitet hast mit 4Players, Gott habe es selig, das Alte. Aber ich habe direkt ein, würde ich behaupten, sehr passendes Bild vor Augen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und es läuft mir kalt den Rücken dabei runter. Ich habe meine Zeit im Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Da sah es ähnlich aus. Ich glaube, ich kann mir direkt ein gutes Bild davon machen. Und ich gebe dir recht, monotone Arbeitskultur, vielleicht auch mit sehr diffusen Vorgaben, wo man teilweise selbst nicht weiß, okay, was ist denn jetzt der konkrete Arbeitsinhalt? Jetzt möchte ich überhaupt nicht sagen, dass alle White-Collar-Jobs, wie man so schön sagt, Bullshit-Jobs sind, auf keinen Fall. Und trotzdem gibt's ja auch recht viele Forschung dazu, dass sehr viele Leute auch teilweise gar nicht wissen, was sie eigentlich tun auf der Arbeit, in diesen Positionen und in diesen Räumlichkeiten. Und es bringt mich dann wieder zu diesem Entfremdungsgefühl, zum einen von seiner Umwelt, aber zum einen auch von der Arbeit selbst. Jetzt ist man mit Entfremdung von der Arbeit fast schon wieder bei Marx. Ich dachte jetzt nicht, dass ich von den Backrooms irgendwo zu Marx komme, aber nun gut. Aber ich glaube zumindest, dass man da eine Parallele zur Gen Z sehen kann, die zumindest versucht, Arbeitskultur und Arbeitswelt anders zu denken. Und selbst wenn es nur im Subtext von Backrooms und Liminal Spaces liegt.
Ja, die sind auf jeden Fall sensibler auch dafür, dass bestimmte Umgebungen, bestimmte Mechanismen innerhalb der Gesellschaft, der Familie, der Arbeitskultur schädlich sind und haben das auch ausgedrückt. In meiner Generation, ich bin jetzt Jahrgang 1973, hat man vieles einfach noch so hingenommen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich mir, viel zu viel tatsächlich. Da stand irgendwie noch so dieses Malochen, Karriere machen im Vordergrund und pünktlich sein und alles. Und das Drumherum, dieses Ganze, was da aufgebaut worden ist, was eben auch nicht immer gesund war, ja, das hat man so nicht akzeptiert, aber man hat damit erleben müssen in dem Sinne vielleicht. Und die Gen Z ist da durchaus sensibler. Das zeigt sich auch in anderen gesellschaftlichen Dingen jetzt. Aber dieses Glitschen, das kannte ich auch aus meinem Arbeitsalltag. Wenn man nämlich das Gefühl hatte, aus der Welt der Vernunft, die es noch gab, bevor man das Büro betreten hat, an der frischen Luft, auf einmal eine andere Welt zu betreten, innerhalb dieser Management-Kulte, die innerhalb dieser Gebäude auch wie so ein Zauberer am Ende des Labyrinths, so wie so ein verrückter Hexer am Ende des Labyrinths, so habe ich das manchmal erfunden tatsächlich. Da ist dieser Übermanager, dieser CEO, dieser fucking CFO und all seine Schergen. Und die haben eine eigene Art von Realität innerhalb dieser Räume aufgebaut, die eben so Korridore sind. Und von daher finde ich das sehr sympathisch, dass diese Backrooms sich auf dieses Gefühl beziehen, dieses Unheimliche. Man kommt nicht mehr raus. Und manche Leute haben ja auch das Gefühl, die kommen aus dem Job nicht mehr raus. Oder die kommen aus gewissen Zwängen nicht mehr raus, denen sie sich einfach jeden Tag stellen aus Gewohnheit, weil sie überleben müssen und so weiter. Also von daher sind da, ja, trotz der Tatsache, dass ich irgendwie versucht habe, mythologische Bezüge herzustellen, sind die gegenwärtigen doch auch schon ziemlich, finde ich, greifbar.
Also erstmal finde ich es sehr schön, dass wir von nordischer Mythologie über Megastrukturen bis hin zu Arbeitswelt und moderner Kritik daran kommen. Ich finde, es spricht irgendwo für diese Ästhetik, weil man eben sehr viel aus ihr rausziehen kann. Und das Ganze, zumindest für mein Verständnis, nicht, ja, übers Knie gebrochen wirkt. Also ich finde es nach wie vor sehr spannend. Ich finde Liminal Spaces grundsätzlich ähnlich wie Megastrukturen, weil beide dann doch sehr nah beieinander liegen, sehr faszinierend. Und ich war vor kurzem, das vielleicht noch zum Ende, ich war vor kurzem in Berlin auf einem Anspiel-Event für das neue Control Resonant von Remedy Entertainment. Und ich war sehr angetan davon, was insbesondere an der Ästhetik liegt, weil, wer den ersten Teil gespielt hat, wird es kennen, es gibt wieder sehr viele Bezüge auf so eine kubische oder kubistische Architektur, sehr viele Blöcke, sehr viele Anleihen an große Megastrukturen, deren Ende man gar nicht absehen kann. Aber, und das fand ich so schön, es gibt auch eine sehr lange Szene, die ich spielen durfte, wo unendlich viele Räume aneinandergereiht sind. Und wo die Figur quasi ewig lang durchläuft und immer versucht, einzelnen Fernseher hinterherzulaufen. Ein Fernseher geht aus, ein anderer geht an. Und daraus entwickelt sich ein sehr langes Labyrinth, aber ein sehr unterhaltsames, weil es eben diese Liminal Spaces als einen Übergangsraum verbindet mit dieser nicht enden wollenden Megastruktur. Und das hat mich optisch so angesprochen, weil es eben beides miteinander verbunden hat. Das wollte ich noch gerade erwähnen.
Mhm. Ja, die Backrooms wurden ja auch schon damals mit dem ersten Control, das hast du angedeutet, in Verbindung gebracht. Und da scheint sich Remedy stilistisch so ein bisschen dran zu halten. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil du es angespielt hast, würdest du denn sagen, es ist ein Action-Rollenspiel tatsächlich? Oder kannst du das nach dem, was du bisher gesehen und erlebt hast, noch gar nicht so einordnen? Oder ist es eher ein Action-Adventure?
Also ich muss dazu sagen, ich mag Remedy Entertainment sehr, weil ich dann doch der Meinung bin, dass die zumindest versuchen, sehr eigene Geschichten zu erzählen. Ich bin mit dem ersten Control jetzt nicht wahnsinnig warm geworden, habe es aber trotzdem als ein sehr solides Spiel, als ein gutes Spiel empfunden. Und das zweite wirkt so, als ob man hier jetzt doch neue Wege geht. Also es gibt auf jeden Fall einen deutlich stärkeren RPG-Einschlag. Es gibt auch eine, würde ich sagen, etwas offenere Welt. Die war jetzt im Spielabschnitt, den ich mir ansehen durfte, etwas beschnitten. Aber es gibt auch eine Art Hub, wo man seine Skills neu verteilen kann. Und es wirkt doch sehr anders als das erste Control. Und auch deutlich mehr auf actionreichen Kampf mit Hack- und Slay-Anleihen. Also geschossen wird deutlich weniger. Und ich freue mich mehr auf den zweiten Teil jetzt, als ich ehrlich gesagt angenommen hätte, weil der erste nicht wahnsinnig viel mit mir gemacht hat. Aber ich würde sagen, dass der zweite sich dann hier doch noch mal deutlich anders spielt und auch noch mal andere Sachen probiert. Und gerade in Verbindung mit dieser Ästhetik freue ich mich dann doch auf den zweiten Teil. Ist halt nur die Frage, der kommt meines Wissens nach auch im September, wo gefühlt alles rauskommt vor GTA 6. Inwiefern kann sich Control Resonant behaupten? Ist die Marke stark genug? Da habe ich ein bisschen Bedenken, um ehrlich zu sein.
Ja, danke für die Einblicke. Ich habe auch deshalb nachgefragt, weil ich so eine fortlaufende Vorschau auf die Rollenspiele bis 2028 auf Spielvertiefung anbiete. Und da gehören auch Action-Rollenspiele dazu. Und ich meine, Remedy hat Control Resonant als solches dann auch irgendwann mal angekündigt. Ich war mir nur nicht sicher, als ich die ersten Spielszenen sah, die mich eher an Devil May Cry erinnerten, ob das dann eher Richtung reines Hack and Slay geht mit ein bisschen Story oder tatsächlich, wie du jetzt bestätigst, da auch Fähigkeiten, Entscheidungen und Co. dabei sind, die man eher mit so Rollenspielen verbindet. Und das scheint ja dann doch eher in die Richtung zu gehen.
Ja, definitiv. Also der Action-Part mit Hack and Slay Online, der kommt nicht zu kurz. Aber es gibt auch beides. Es gibt auch die Oberwelt, wo man neue Skills verteilen kann, wo man seinen Charakter komplett neu mit Perks ausstatten kann. Man kann auch in einzelnen Dialogen Entscheidungen treffen. Da hatte ich jetzt nicht wahnsinnig viele von, muss ich dazu sagen. Aber Das Feature ist auf jeden Fall vorhanden. Es gibt auf jeden Fall zumindest mal deutlich mehr Rollenspielaspekte als noch im ersten. Ob ich das jetzt als ein rein rassiges Rollenspiel definieren würde, weiß ich nicht, aber zumindest mal mit deutlich stärkeren Anleihen.
Ja, ich glaube auch eher, dass es dann ein Action-Rollenspiel wird. Letztlich ist die Schublade ja auch egal, aber ich weiß jetzt zumindest, dass ich das in dieser Vorschau drin lassen kann. Ja, da bin ich mal gespannt im September, was da passiert. Ja, wir haben über die Backrooms gesprochen, über Liminal Spaces und wie das Ganze so entstanden ist. Und ich erinnere mich an meine vorletzte Flaschenpost, die hieß Zeit der Monster. Und da habe ich den Antonio Gramsci zitiert, den italienischen Philosophen, der sagte, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Aber mit diesen meinte er eben nicht irgendwelche Kreaturen, Fratzen, die man auf den ersten Blick erkennt, sondern Phänomene wie politische Krisen, autoritäre Bewegungen und so weiter, Extremismus, Orientierungslosigkeit, all das, was, glaube ich, aktuell auch viele Leute so empfinden. Und da wundert es mich auch nicht, wenn neue Formen des Horrors wie die Backrooms eben aus sowas entstehen.
Ich kann es nicht glauben, dass du gerade auf Gramsci zu sprechen kommst, weil ich den Original neben mir liegen habe, unabgesprochen. Ich muss für einen Artikel muss ich Literatur und Kultur von ihm lesen. Und es liegt original neben mir in Griffreichweite. Lustiger Zufall.
Das wusste ich auch nicht. Aber dann kannst du ja auch mal gucken, weil ich glaube, dass dieses berühmte Die Zeit der Monster, das ich auch benutzt habe in meiner Flaschenpost, wird gar nicht genau so in seinem Text genannt, sondern er spricht da von unterschiedlichen morbiden Erscheinungen oder krankhaften Erscheinungen, mit denen er eben gesellschaftliche Phänomene meint oder Gefühle. Cool, schön. Dann vielleicht, wer weiß, vielleicht kriegen wir nochmal einen Spielebezug hin in irgendeinem anderen Talk.
Es würde mich nicht wundern. Wir können am Ende das vollmundige Schlusswort machen. Die Backrooms als Symbolbild der spätkapitalistischen Krise.
Okay, das lasse ich jetzt so stehen, Martin.
Alles klar, gerne, gerne.
Ich hoffe, für euch war der Podcast einigermaßen interessant. Wer weiß, vielleicht habt ihr ja Lust, in den Kinofilm Backrooms zu gehen. Oder ihr freut euch jetzt noch mehr auf Control Resonant. Oder ihr spielt einfach einen Klassiker wie Wizardry. Vielleicht auch Tainted Grail, wer weiß. Da kann man auch in eine andere Welt glitschen. Ich wünsche euch jedenfalls wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.